Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon für Sie Marion Kuhl. Heute der siebte Teil der Schule der Anbetung mit Anne-Françoise Vater, der Initiatorin der Schulen der Anbetung aus Pentenried. Herr, lehre uns beten, haben die Jünger Jesus gesagt, als sie ihn beten gesehen haben. Bei Radio Horeb haben wir für Sie dieses Jahr eine Schule des Gebets, genauer gesagt eine Schule der Anbetung, eine Einführung in die eucharistische Anbetung. Sie lädt uns ein, Jesus im Sakrament der Liebe zu begegnen. Initiiert wurden die Schulen der Anbetung von Anne-Françoise Vater, einem Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel, die auch das Buch Mit ganzem Herzen, Hinführung zur eucharistischen Anbetung geschrieben hat, ein Buch, das mittlerweile vergriffen ist. Umso besser, dass wir diese Reihe jetzt bei Radio Horeb haben. Heute der siebte Teil der Reihe. Das Thema heute, das wir vertiefen werden, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, es geht um den Heiligen Geist, der der Lehrer des Gebets ist. Ich habe es eben schon angeschnitten, Anne-Françoise Vater ist verheiratet und Mutter. Sie hat viele Jahre Leitungsaufgaben in der Gemeinschaft Emmanuel und ist, wie gesagt, die Initiatorin der Schulen der Anbetung, die eine große Verbreitung gefunden haben. Sie gibt uns in dieser Sendung Tipps zur eucharistischen Anbetung. Grüß Gott, Frau Vater.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann freuen wir uns auf Ihren heutigen Vortrag.
Danke sehr. Ich freue mich auch, dass Radio Horeb mir diese Gelegenheit gibt, über eucharistische Anbetung zu reden. Und heute besonders über Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und liebe Zuhörer, also ich brauche wirklich ein kleines Stoßgebet von Ihnen, denn über das Thema Heiliger Geist zu sprechen, ist nicht ganz leicht. Denn das Geheimnis der Dreifaltigkeit übersteigt uns vollkommen. Und der Heilige Geist, es ist schwer, denn man kann ihn nicht greifen, man sieht ihn nicht. Er ist der Atem Gottes, das heißt, er ist wie der Wind, der weht, wo er will. Man sieht ihn nicht, aber wie bei dem Wind, was man hört, zum Beispiel ist, wie die Blätter der Bäume rauschen oder man sieht, wie sie sich bewegen. Man sieht auch zum Beispiel, wie der Wind ein Segelboot blitzschnell über das Meer oder über einen See treibt. Und nehmen wir an, wir hätten ein solches Segelboot und wir möchten von einem Ufer zu anderen segeln. Wenn man wie ich nicht gelernt hat, wie man segelt, wenn man nicht weiß, wie man das Segel drehen muss, um den Wind zu fangen, damit der Wind das Boot vorwärts bringt, dann muss man eben rudern. Aber für diejenigen, die gelernt haben, zu erkennen, woher der Wind kommt, wie man das Segel setzt und damit man sein Ziel erreicht, dann kommt man natürlich viel leichter voran als mit Rudern. Natürlich muss man oft im Zickzack-Kurs segeln, je nachdem, woher der Wind weht. Aber irgendwann erreicht man das Ziel, das man auf keinen Fall aus den Augen verlieren soll. Und für uns Christen, das Ziel ist natürlich der Himmel. Das ist unser Ziel. Und der Kompass, das ist die Heilige Schrift, das ist die Lehre der Kirche. Und der Heilige Geist ist der Wind, der uns vorantreibt. Und den Heiligen Geist haben wir in der Taufe und nochmal verstärkt in der Firmung bekommen. Aber wenn wir nicht wissen, wie wir mit ihm leben können, dann müssen wir als Christen rudern. Und geben wir es doch zu. Wir alle, auch ich, wir kommen oft ganz schön ins Rudern, wenn wir versuchen, als Christen zu leben, besonders bei dem aktuellen Gegenwind, der uns ins Gesicht bläst, oder? Deshalb werden wir heute mehr schauen, wie der Heilige Geist uns helfen kann, als Christen zu leben. Und es wäre anmaßend von mir zu behaupten, ich könnte Ihnen das Segeln mit dem Heiligen Geist beibringen, aber wir können zumindest zusammen ein paar Punkte anschauen, die uns vielleicht helfen können, ein bisschen mehr unter der Führung des Heiligen Geistes zu leben. Es gäbe so viel zu sagen über den Heiligen Geist. Ich musste ein paar Punkte erwähnen. Gut, aber es gäbe viel, viel mehr zu sagen. Und um über den Heiligen Geist zu sprechen, schlage ich Ihnen vor, dass wir uns zuerst in die Zeit nach Christi Himmelfahrt zurückversetzen. Jesus ist in den Himmel vor den Augen der Jünger aufgenommen worden. Und was haben die Jünger dann gemacht? In der Apostelgeschichte 1, 5 und 8 sagte Jesus zu den Jüngern: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Ihr werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde. Und wir wissen, dass es damals in Jerusalem gefährlich war für die Jünger von Jesus. Sehr gefährlich. Aber sie haben Jesus vertraut. Und es heißt, dann kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, gingen in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Apostelgeschichte 1, 12 bis 14. Und das ist das Erste, was wir von den Jüngern lernen können. Man muss beharrlich um den Heiligen Geist bitten und man muss es zusammen mit Maria tun. Nicht ohne sie, mit Maria beten. Und die Jünger, die hatten absolut keine Ahnung, was auf sie zukommen würde. Aber sie hatten gesehen, wie Jesus auferstanden war. Sie hatten mit ihren eigenen Augen gesehen, wie er in den Himmel hinaufgefahren ist. Also konnten sie davon ausgehen, dass das mit dem Heiligen Geist etwas Großartiges sein würde. Also beteten sie und warteten sie. Und dann, nach ein paar Tagen, da passierte es. Apostelgeschichte 2. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das, was uns beschrieben hier wird, ist, dass diese Feuerzungen gemeinsam von einer einzigen Quelle kommen und dann verteilen sie sich und lassen sich auf jeden Einzelnen nieder. Und dieses Herabkommen des Heiligen Geistes, es ist etwas, das die Jünger als Kirche erleben und gleichzeitig ist es etwas ganz Persönliches. Jede und jeder, der im Obergemach war, die Jünger, Maria, die Frauen, jeder bekommt seinen Anteil am Geist Gottes. Jeder bekommt eigene Gaben, eigene Charismen. Und auch jeder von uns, der getauft und gefirmt hat, den Heiligen Geist empfangen. Auch wir haben jeweils eigene Gaben bekommen, weil jeder von uns einen besonderen, einen einzigartigen Auftrag hat, um die Kirche aufzubauen. Es muss nicht etwas Großes sein, aber da, wo wir sind, werden wir gefragt, werden wir gebraucht. Und was sehen wir? Wir sehen, dass der Heilige Geist all diese Menschen nach draußen drängt. Die Angst ist weg. Die Jünger, die Frauen, die gehen raus, sie jubeln. Es ist ein freudes Taumeln, heißt es. Und es ergibt ein Riesengetöse. Und die Menschen, die strömen zusammen, um zu sehen, was gerade passiert. Was ist denn da los? Und das heißt, alle hörten sie in ihren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Also hier sehen wir zwei Dinge. Die verkünden die großen Taten Gottes und jeder kann sie verstehen. Das bedeutet, dass der Geist der Wahrheit den Verstand von den Aposteln, von den Frauen erleuchtet hat. Er hat ihr Gedächtnis, ihr Herz erleuchtet. Auf einmal begreifen sie alles, was Jesus ihnen gelehrt hatte, als er noch bei ihnen war. Und sie begreifen erst wirklich jetzt, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie begreifen, dass in Jesus sich alle Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt haben. Und das ist es, was sie sofort verkünden. Und die verkünden es so, dass alle sie verstehen. Und das ist etwas, worum wir den Heiligen Geist bitten dürfen und auch müssen. Wir werden nicht plötzlich Chinesisch oder Arabisch sprechen, aber der Heilige Geist kann uns geben, dass wir so über Gott reden, dass die Menschen sich persönlich angesprochen fühlen, dass sie Lust bekommen, mehr über diesen Gott zu erfahren, dass sie, ja, dass sie es wagen, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Aber es ist nicht nur so, dass die Jünger plötzlich verstehen, was Jesus alles gelehrt hatte. Nein, es ist viel mehr. Das Wichtigste ist, dass sie durch den Heiligen Geist erleben, dass Jesus nun in ihnen ist. Und jetzt erst verstehen sie, was er gemeint hatte, als Jesus sagte, dass es für sie besser wäre, wenn er gehen würde. Denn jetzt ist er ihnen tatsächlich viel näher. Ihr Jesus, ihr Gott, ihr Meister, der ist nun in ihnen. Und zwar für immer und ewig, bis zum Ende der Welt, wie er das versprochen hatte. Und eine Maria von Magdala, jetzt begreift auch sie. Sie war natürlich dabei im Obergemach. Sie begreift, warum Jesus nicht wollte, dass sie ihn nach der Auferstehung zurückhält. Denn nun ist ihr geliebter Jesus, ihr geliebter Meister in ihrer Seele und ihr Herz brennt vor Liebe. Endlich ist ihre Sehnsucht gestillt. Jesus ist da in ihr für immer. Und so ist er auch bei jedem von uns. Die Liebe Gottes ist nun in den Herzen der Jünger ausgegossen, spürbar, erlebbar. So wie Paulus es an die Römer geschrieben hatte, Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und für die Jünger, das ist eine ganz neue, eine beseelende Erfahrung. Und diese Liebe drängt sie nach außen, denn sie verstehen, dass Jesus nicht nur sie liebt, sondern all diese Menschen, die da draußen sind. Und Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, verkündet es laut. Apostelgeschichte 2, 32, 33. Diesen Jesus, den ihr ans Kreuz umgebracht habt, hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Und nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Und die Leute sind so berührt von allem, was Petrus ihnen sagt, dass an einem Tag sich 3000 taufen lassen. 3000 Menschen empfangen durch die Taufe den Heiligen Geist. Es ist doch wunderbar. Aber ich möchte darauf eingehen, was Petrus gerade Erstaunliches gesagt hat über den Heiligen Geist. An dieser einfache Fischer, der manchmal echt nicht kapiert hat, was Jesus von ihm wollte. Der ist nun in der Lage, einen Vorgang innerhalb der Dreifaltigkeit einfach so zu verkünden. Er sagt, erstens, Jesus ist von Gott erhöht worden. Zweitens, er hat vom Vater den Heiligen Geist empfangen. Und drittens, er hat diesen Geist auf uns ausgegossen. Und genau das beten wir im Credo. Ich glaube an den Heiligen Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Sehen Sie, hier spricht Petrus ganz selbstverständlich über einen Gott in drei Personen. Ein Gott in drei Personen. Und das ist ein Geheimnis, das uns vollkommen übersteigt. Aber die Tatsache, dass Gott dreifaltig ist, hilft uns vielleicht ein bisschen zu begreifen, was es heißt, wie Johannes sagt, dass Gott die Liebe ist. Denn ein Gott, der alleine stehen würde, er könnte nicht die Liebe sein, oder? Die Liebe braucht ein Ich und ein Du. Und Gott ist ein Vater, der ununterbrochen seinen Sohn zeugt Und der Sohn wiederum empfängt sich ohne Unterlass vom Vater und verschenkt sich zurück, ohne etwas für sich zu behalten. Sie erfreuen sich aneinander. Sie sind eins in ihrer Liebe. Und dieser ständige Austausch der Liebe ist die Liebe in Person. Und das ist der Heilige Geist. Die Liebe Gottes, das ist nichts Statisches. Das ist ein ständiger Fluss der Liebe. Sie ist ein gegenseitiges Entzücktsein über die Schönheit und die Herrlichkeit des anderen. An diese Liebe ist Freude. Sie ist Leben. Sie pulsiert. Und das betrifft uns direkt, jeden von uns. Denn das Wunderbare ist, dass wir durch unsere Taufe hineingenommen wurden in diesen göttlichen Austausch der Liebe. Und das bedeutet, dass die Dreifaltigkeit in unsere Seele eingezogen ist. Und jeder, der die Taufe noch nicht empfangen hat, kann ihn empfangen und um dieses Geschenk bitten. Und der Katechismus sagt ausdrücklich, dass Gott uns durch die Taufe seine Gnade geschenkt hat. Und jetzt zitiere ich den Katechismus. Die Gnade, er sagt, dass die Gnade eine Teilhabe am Leben Gottes ist. Sie führt uns in das Innerste des dreifaltigen Lebens. Die Gnade Christi besteht darin, dass Gott uns ungeschuldet sein Leben schenkt. Er gießt es durch den Heiligen Geist in unsere Seele ein, um sie von der Sünde zu heilen und sie zu heiligen. Das ist die heiligmachende oder vergöttlichende Gnade, die wir in der Taufe erhalten haben. Das sind unglaubliche Worte, die Sie nachlesen können. Das ist die Nummer 1996, 97, 99. Das ist die Gnade, das ist das Leben Gottes. Die haben wir bekommen und sie führt uns in das Innerste des dreifaltigen Lebens. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir durch die Gnade, dass der Heilige Geist Gott selber in unsere Seele ausgegossen ist. Es bedeutet, wir sind in Gott eingetaucht und Gott ist in uns durch die Taufe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jesus hatte es seinen Jüngern gesagt, dass sie es erkennen würden. Johannes 14, 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Und genau das haben die Jünger am Pfingsten erfahren. Wir können uns aber fragen, wenn der Heilige Geist seit unserer Taufe in uns wohnt, warum müssen wir dann immer wieder um sein Kommen bitten, besonders am Pfingsten? Ja, das stimmt, er ist schon da. Aber in unserem Gebet bitten wir ihn, dass er immer mehr Raum in uns nimmt, dass wir ihm die Führung unseres Lebens überlassen. Und bei der Taufe haben wir sieben Gaben erhalten: die Gabe der Gottesfurcht, die uns die Allmacht Gottes erkennen lässt, die Frömmigkeit, die uns hilft, in rechter Weise und voller Vertrauen zu beten. Die Gabe der Einsicht, die uns hilft, die Wahrheiten unseres Glaubens immer tiefer zu verstehen. Und die Gabe des Rates, die uns zeigt, welcher Weg der richtige ist. Die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Weisheit und auch die Gabe der Stärke, die uns hilft, das Gute zu tun, trotz aller Widerstände. Ja, diese Gaben sind uns tatsächlich geschenkt worden. Aber die Frage ist, haben wir sie benutzt oder haben wir sie im Schrank gelassen? Und es ist wie in einem Glas Kakao. Was passiert, wenn wir das Glas stehen lassen? Und nach einer Zeit setzt sich das Kakao nach unten. Also müssen wir dann einen Löffel nehmen und umrühren, damit das Kakao sich mit der ganzen Milch versetzt. Und so schmeckt die ganze Milch nach Kakao. Und so ist es mit den Geistesgaben. Wir haben sie am Boden unserer Seele sich senken lassen. Sie sind da. Aber bitten wir zum Heiligen Geist, dass er kräftig umrührt, dass er uns diese Gaben einfach in Anspruch nehmen lässt, dass er uns Charismen schenkt, dass er uns die Liebe zu Gott und zu den Menschen in uns erneuert. Dann lassen wir zu, dass der Heilige Geist in uns handelt. Bitten wir während dem Lied jetzt: Komm, Heiliger Geist, komm, komm, verwandle uns.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Es geht um die Schule der Anbetung, um den Heiligen Geist, heute in einem siebten Teil mit Anne-Françoise Vater.
Ja, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Und beim Beten merken wir besonders, dass wir es brauchen. Finden Sie nicht? Beten fällt uns manchmal leicht und es ist schön, aber oft ist das Gebet echt mühsam. Und der heilige Paulus sagt sogar im ersten Brief an die Korinther 12,3: Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Ha, da haben wir es. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und derselbe Paulus schreibt an die Römer 8,28: Der Geist nimmt sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Das heißt, wenn wir beten wollen, bieten wir gleich am Anfang zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, bitte, hilf mir beten. Gib mir Liebe ins Herz, damit ich Gott mit deiner Liebe lieben kann. Hilf mir, an seine Gegenwart zu glauben. Heiliger Geist, ich liebe dich, ich brauche dich. Wie im Veni Creator können wir ihn bitten: Komm, glückselig Licht, trink bis auf der Seele Grund. Das heißt, zeig mir den Weg ins Innerste meiner Seele. Lehre mir, wie es geht, Gott in mir zu begegnen. In Matthäus 6,6 hat Jesus gesagt: Wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. An diese verborgene Kammer, das ist unsere Seele. Und dort wohnt der Vater, er wartet dort auf uns. Jesus ist Mensch geworden, um uns zu offenbaren, dass Gott ein Vater ist und dass dieser Vater nur Liebe ist. Eine Liebe, die uns zwar Gebote gibt, wie Leitplanken, die uns den Weg zu ihm weisen, die uns beschützen. Ein Vater, der uns manchmal ermahnt und korrigiert, wie es sich für einen guten Vater gehört. Aber vor allem ein Vater, der uns vorbehaltlos liebt, der ein barmherziger, liebender Vater ist, der uns mit derselben Liebe liebt, mit welcher er Jesus liebt. Das muss man sich vorstellen. Aber es fällt uns schwer zu glauben und zu begreifen, was das für unser Leben bedeutet. Und nur der Heilige Geist kann es uns offenbaren. Im Veni Creator beten wir: Lass gläubig uns den Vater sehen. Es gibt eine andere Übersetzung, die sagt: Lass uns die Liebe des Vaters erkennen. Und ich glaube, dass das das zentrale Gebet des Christen ist, denn davon hängt ab, ob wir mit Gott leben wollen oder nicht. Von diesem Bewusstsein des Geliebtseins, des Geliebtwerdens, davon hängt ab, ob ich bereit bin, mich auf Gott einzulassen oder nicht. Also bitte, Heiliger Geist, zeig mir die Liebe des Vaters. Nur du kannst es mir zeigen. Und es ist so, dass wenn unser irdischer Vater vielleicht nicht so liebevoll war oder nicht da, dann fällt es uns schwer, an einen liebenden Gott zu glauben. Deswegen bieten wir, Heiliger Geist, wir bitten dich, offenbare du uns die Liebe des Vaters. Paulus schreibt an die Römer 8,15: Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater. Und so bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und unser Geist allein kann diese Kindschaft nicht begreifen. Wir können es nicht fassen. Also muss der Geist Gottes, der in uns wohnt, unserem Geist bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Und er ist Zeuge, weil er Gott ist, weil nur er die Tiefen Gottes ergründet, nur er kennt sie. Bieten wir den Heiligen Geist, dass er uns die Liebe des Vaters erkennen lässt. Nicht allgemein, sondern persönlich für uns. für Sie, liebe Zuhörer, für jeden, für jede von Ihnen heute. In seiner Katechese aus dem Jahr 2018 über die Heilige Messe hat Papst Franziskus geschrieben: Niemand kann ihn Vater nennen ohne die Eingebung des Heiligen Geistes. Wie oft gibt es Menschen, die sagen, Vater unser, die aber nicht wissen, was sie sagen. Denn er ist der Vater, aber spürst du, wenn du Vater sagst, dass er der Vater ist, dein Vater, der Vater der Menschheit, der Vater Jesu Christi? Hast du eine Beziehung zu diesem Vater? Wenn wir das Vaterunser beten, dann verbinden wir uns mit dem Vater, der uns liebt. Aber der Heilige Geist ist es, der uns diese Verbindung schenkt, dieses Gefühl, Kinder Gottes zu sein. Das hat er am 14.03.2018 bei der Generalaudienz gesagt. Eine Ordensgründerin aus dem 17. Jahrhundert, Louise de Ballon, erzählt, dass sie einmal in den Bergen war. Und dort ist ihr eine arme, ungebildete Hirtin begegnet. Und sie wollte dieser Frau etwas über Gott beibringen. Aber als sie zu reden begann, fing die arme Frau zu weinen an und bat sie unter Tränen, ihr zu erklären, wie sie es schaffen könnte, das Vaterunser zu Ende zu beten. Und wissen Sie, was sie zu der Louise sagte? Sie sagte, seit 5 Jahren, sobald ich das Wort Vater ausspreche und dabei daran denke, dass der, der da oben ist, sie zeigt den Augen, mein Vater ist, fange ich an zu weinen und bleibe den ganzen Tag in diesem Zustand, während ich meine Kühe hüte. Das würde ich uns wünschen, dass wir vor Freude weinen, wenn wir das Wort Vater beten.
Sie hören die Schule der Anbetung, heute der 7. Teil mit Anne-Françoise Vater, der Initiatorin der Schulen der Anbetung. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria.
Was ich Ihnen erzählt habe über Louise de Ballon, fand im 17. Jahrhundert statt. Mit dieser Frau, die einfach nur weinte, wenn sie das Wort Vater aussprach. Aber der Heilige Geist gießt heute noch seine Liebe in unseren Herzen ein. Ich möchte Ihnen von einem langjährigen Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel etwas erzählen. Der heißt Jean-Luc Mons und er hat vor Pfingsten in einem YouTube-Video und er hat es wieder, glaube ich, bei dem Eucharistischen Kongress in Budapest erzählt, was er erlebt hat. Er hatte Covid-19 und war 5 Wochen lang im Krankenhaus vollkommen isoliert. Und er erzählt, dass er schon vor dieser Erkrankung mit einem Satz der französischen Mystikerin Gabrielle Bossis gelebt hat. Er hatte diesen Satz entdeckt und es hat ihm geholfen, in der Gegenwart der Dreifaltigkeit zu leben. Jesus sagte einmal zu Gabrielle: Ich liebe es, wenn du mir sagst, Jesus, du bist da und ich liebe dich. Und Jean-Luc erzählt, dass er dann damals angefangen hatte, wie er sagt, tausendmal am Tag zu sagen, Jesus, du bist da und ich liebe dich. Und als er nun im Krankenhaus war, eingesperrt, ohne Kommunion, ohne Besuch, ohne Kontakt nach außen, hat er immer wieder gebetet, Jesus, du bist da und ich liebe dich. Vater, du bist da und ich liebe dich. Und Jean-Luc hat dort eine Erfahrung der Liebe Gottes gemacht, wie noch nie in seinem Leben, obwohl er schon seit so vielen Jahren mit Jesus intensiv gelebt hatte. Er war so von der Liebe Gottes ergriffen, dass er unter seinem Sauerstoffhelm angefangen hat, vor Freude zu weinen. Und das ist das Schöne mit dem Heiligen Geist, egal wie alt wir sind, egal wie lange wir schon mit Jesus leben, er kann uns immer noch überraschen. Und Jean-Luc hat verstanden, dass Gott ihm diese Erfahrung geschenkt hat, damit er allen Menschen davon Zeugnis geben kann, wie sehr jeder, jeden von uns von Gott geliebt wird in einer Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also, liebe Zuhörer, ich bitte Sie, bieten wir den Heiligen Geist, dass er uns diese Erfahrung machen lässt, für uns persönlich, aber auch damit wir Zeugen werden von dieser Liebe. Fangen wir an, heute noch zu beten, tausendmal am Tag, wenn es sein muss. Jesus, du bist da und ich liebe dich. Vater, du bist da in mir und ich liebe dich. Und wissen Sie was? Wir können gerne hinzufügen, Heiliger Geist, du bist da und ich liebe dich. Denn der Heilige Geist ist auch eine Person. Er ist keine Energie. Der ist kein Werkzeug Gottes. Nein, er ist eine Person. Er ist Gott in Person. Eine Person, die auch von uns angebetet und geliebt werden will. Wir können uns fragen, wie greift der Heilige Geist in unserem Leben ein? Wie interveniert er? Zuerst fragen wir uns, was will der Heilige Geist? Ganz klar, er will, dass wir heilig werden, dass wir in den Himmel kommen, dass wir für immer bei Jesus wohnen und er will uns dorthin führen. Er will, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr den Willen Gottes erkennen und diesen Willen auch tun. Also wird der Heilige Geist sich viel Mühe geben, um uns zu leiten. Und wir müssen noch hören. Und er wird uns kleine innere Eingebungen geben. Wenn wir ihnen folgen, wird er weitere geben. Und so werden wir immer leichter erkennen, was der Heilige Geist von uns will. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war vor kurzem, ich musste etwas machen, das für mich wirklich sehr schwierig war. Und irgendwie, ich sah kein Ein und Aus, ich wusste nicht, wie ich das bewältigen kann. Und ich war echt fertig. Und dann bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht von Renate, eine Freundin aus der Gemeinschaft. Und die schreibt mir, wie geht es dir? Ich bete für dich. In diesem Moment war es so ich habe sie sofort angerufen und ihr mein Leid geklagt. Und dann haben sie zusammen gebetet und ich habe sie gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen, mir das zu schreiben? Dann sagt sie, ja, das war eine Eingebung. Und wie dankbar ich war, dass sie dieser Eingebung gefolgt ist. Also es ist wichtig, dass wir hören und auch dem folgen, was der Geist uns zeigt. Und es gibt manchmal auch größere Eingebungen. Zum Beispiel, als wir im Jahr 2004 diese Idee hatten, in der Messe diese Anbetungsschulen zu machen. Ich hatte so eine Freude im Herzen, als ich diese Idee hatte. Und ich habe sie prüfen lassen durch die Verantwortlichen der Gemeinschaft Emanuel, Christian und Hildegard Schmidt. Und danach war es natürlich viel Arbeit und das ist es heute noch. Aber wenn Gott uns etwas eingibt, etwas zu tun, dann gibt er uns auch die Kraft, es zu machen. Aber wissen Sie, die meisten Eingebungen, die betreffen nicht die große Welt, sondern unsere Standespflicht. Der gibt uns eine Idee, wie wir einem Kind bei einer Hausaufgabe helfen können, wie wir unserem Ehemann, unserer Ehefrau eine Freude machen können. Oder er gibt uns ein, eine alte Tante, die ganz allein ist, anzurufen oder sie zu besuchen. Wissen Sie, sind diese kleinen Sachen, die er uns zeigt. Folgen wir ihnen, dann werden wir auch die Früchte sehen und wir werden immer besser lernen, sie zu unterscheiden. Und viele, ich bin sicher, dass viele von Ihnen, die mir gerade zuhören, dass sie erzählen könnten, was sie erlebt haben, wenn sie so Eingebungen des Heiligen Geistes gefolgt sind. Geben wir uns Zeugnis gegenseitig darüber. Ermutigen wir uns auf diesem Weg. Und seien wir aufmerksam für diese kleinen Zeichen des Heiligen Geistes und helfen uns gegenseitig, auch sie wahrzunehmen, sie zu erkennen. Und wenn wir aufmerksam sind, werden wir auch sehen, dass Gott uns kleine Zeichen seiner Liebe gibt. Ich bin mal nach Paris geflogen an meinem Geburtstag und ich war ein bisschen traurig, nicht bei meiner Familie zu sein. Und es war abends und da war ein Abendrot über die Wolken. Der Regenbogen lag quer über die Wolken, also nicht rund, sondern quer, alle Farben. Und der Morgenstern. Und ich war so berührt, das war, als ob Gott mir sagen würde, ich bin doch bei dir. Weil Anna, ein Mädchen erzählte mir, sie findet immer wieder so Steine in Herzformen. Und ja, Gott spricht auch durch die Ereignisse unseres Lebens. Und er freut sich, wenn wir diese Zeichen erkennen, die er uns gibt. Und meine Kinder und meine Enkelkinder, die lachen mich schon aus. Sie sagen, ach Mama, du mit deinen Gotteszeichen, du siehst sie überall. Ja. Es ist aber so, dass Gott wirklich zu uns spricht. Der Geist spricht durch Eingebungen, durch kleine Zeichen, aber vor allem spricht er zu uns durch die Heilige Schrift und er hilft uns, sie zu verstehen. Er ist ja derjenige, der die Autoren der Bibel inspiriert hat. Er ist derjenige, der durch die Propheten gesprochen hat. Also nur er kann die Bibel für uns so etwas Lebendiges werden lassen. Das ist das, was ich persönlich so erlebt habe. Als ich 17 Jahre alt war, ich hatte gerade Abitur gemacht, haben meine Eltern sich eingebildet, mit der ganzen Familie so charismatische Exerzitien zu machen. Ich muss sagen, ich bin die Älteste von 7 Kindern. Und wir hatten keinen Bock und sie hatten uns damit gelockt, dass sie gesagt haben, dort ist ein Schwimmbad. Was sie aber nicht wissen konnten, ist, dass das Schwimmbad leer war. Gut, wir sind trotzdem alle brav mitgekommen. Und am vorletzten Tag wurde für alle Teilnehmer über 12 Jahre um die Geistausgießung gebetet. Und meine Schwester, sie war 15 Jahre alt, dieses Gebet war eine Dusche, das war eine Offenbarung. Sie hat die ganze Nacht vor Freude geweint. Sie hat die Liebe Gottes in Überfülle gespürt. Und heute noch, sie ist 60, die zehrt heute noch davon. Aber bei mir nichts, aber sowas von gar nichts. Nicht die kleinste Träne, nicht die kleinste Rührung. Ich habe nichts empfunden. Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen neidisch auf Ségolène. Ich dachte, warum nicht ich, Gott? Was habe ich falsch gemacht? Oder ja, ich weiß nicht, ob Sie es so kennen, dass wenn wir Zeugnisse hören von Leuten, die diese riesigen Gotteserfahrungen machen, diese spürbaren, dann denken wir, ja, ich möchte auch, ich möchte auch. Aber wissen Sie, Gott spricht zu den einen so, zu anderen so. Und bei mir war es so, dass ich zwar da nichts gespürt habe, aber nach den Exerzitien habe ich die Bibel ganz anders gelesen. Diese Worte, die waren plötzlich für mich geschrieben, die haben zu mir gesprochen. Die Bibel ist jetzt so etwas Lebendiges geworden und das ist heute noch so, weil der Heilige Geist in der Heiligen Schrift lebt, kann man sagen. Und ich bin sicher, dass auch Sie sowas kennen. Dass sie in der Messe, dass manchmal ein Wort sie ins Herz trifft oder jemand, der was sagt, es berührt sie. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann Ihnen raten, bevor Sie in die Messe gehen, lesen Sie zuerst die Tageslesungen oder benutzen Sie sie für Ihr tägliches Gebet. Und Sie werden die Botschaft entdecken, die Gott für Sie persönlich da drin verborgen hat. Ja. Er spricht zu uns durch die Schrift und er ist derjenige, der Heilige Geist, der uns liebt, hilft, dass diese Worte für uns lebendig werden. Ich komme nun zum letzten Teil. Und da möchte ich auf das Handeln des Heiligen Geistes in der Heiligen Messe eingehen. Und man bräuchte einen eigenen Impuls darüber. Ich werde nur ein paar Punkte erwähnen. Ja, die Heilige Messe steht unter dem Zeichen der Dreifaltigkeit. Wir beginnen sie und beenden sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir beten das Credo, wo wir alles erzählen, an den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Aber ich erspare uns den Ablauf der Messe und komme gleich zu dem Moment am Beginn der Wandlung. Es ist ein Moment, dass wir vielleicht so nicht viel Aufmerksamkeit schenken, aber eigentlich sollten wir da den Atem anhalten. Es ist der Moment, wo der Priester beide Hände über Brot und Wein hält und wo er sich an den Vater wendet und in unser aller Namen bittet er: Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir bitten den Vater, dass er uns den Geist herabsendet auf diesen Gaben. Und der Vater tut es. Jedes Mal. Jedes Mal wird vor unseren Augen auf dem Altar das Opfer Christi vergegenwärtigt. Und Jesus, und der Priester spricht die Worte von Jesus. Und durch das Herabkommen des Geistes und das Beten der Worte Jesu wird das Brot in den Leib Christi verwandelt, wird der Wein in das Blut Christi verwandelt. Das ist nicht Jesus, der zum Brot wird, sondern es ist das Brot, das zum Jesu-Leib wird, auch wenn wir nur Brot sehen. Und es ist der Heilige Geist, der den Augen unserer Seele erkennen und glauben lässt, dass die Hostie nun der heilige und lebendige Leib Christi ist. Der heilige Ephrem, ich glaube im 4. Jahrhundert, hat über die Eucharistie geschrieben, Jesus nannte das Brot seinen lebendigen Leib, lebendigen Leib. Er erfüllte es mit sich selbst und mit seinem Geist. Nehmt davon, esst alle davon und esst mit ihm den Heiligen Geist. Bei jeder Kommunion essen wir, empfangen wir den Leib Christi und den Heiligen Geist. Und wir empfangen in der Kommunion die Menschheit und die Gottheit Jesus. Diese Wesenheit, die die Heiligen im Himmel anbeten, wie die heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit sagte. Und diese Wesenheit, die die Heiligen im Himmel anbeten. Jesus ist da mit seinem Leib, mit seinem Blut, mit seiner Seele. Und er ist in uns sein, mit Gottheit und Menschheit. Und damit empfangen wir auch den Vater, denn die drei göttlichen Personen sind unzertrennlich. Als Jesus zum ersten Mal seinen Jüngern erschien, erzählt der heilige Johannes, Johannes 20, 22, dass Jesus sie anhauchte und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und Papst Benedikt der 16. greift diesen Satz auf und sagt uns etwas Wunderschönes darüber. Er sagte, dass der Heilige Geist der Atem des Sohnes ist. Man empfängt ihn, indem man auf Atemnähe an den Sohn herantritt und von Jesus sich beatmen lässt. Ist das nicht wunderschön? Man empfängt den Atem des Sohnes, indem man auf Atemnähe an den Sohn herantritt, sich von Jesus beatmen lässt. Und wo kann man sich am besten von Jesus beatmen lassen? Natürlich beim Lesen der Heiligen Schrift und im Empfang der Heiligen Kommunion, aber auch in der eucharistischen Anbetung. Wir knien zwar in der Bank und Jesus ist auf dem Altar, aber unsere Seelen sind miteinander verbunden. Wir empfangen den Geist, den Jesus in uns einhaucht, damit wir mit ihm, in ihm und durch ihn den Vater lieben und anbeten können. Denn was macht Jesus auf dem Altar? Er betet in seiner heiligen Menschheit den Vater an und er nimmt uns mit in diese Anbetung des Vaters. Und wenn wir Jesus auf dem Altar sehen, können wir uns vorstellen, wie der Vater voller Liebe den Namen seines Sohnes ausspricht, Jesus. Und wie Jesus sofort antwortet, Abba, Vater. Und mit Jesus, in Jesus und im Heiligen Geist können auch wir sagen, Abba, Vater, Vater, du bist hier und ich liebe dich. Jesus, du bist hier und ich liebe dich. Heiliger Geist, auch du bist hier und ich liebe dich. In der Anbetung können wir leise das Veni Creator Spiritus beten, aber nicht nur in der Anbetung, das ist ein Gebet, das wir jeden Tag machen sollten. Beten wir den Heiligen Geist, dass er unser ganzes Wesen erfüllt, dass er unsere Seele tränkt, dass er unser Herz, unseren Verstand durchdringt. Wissen Sie, er wird der Finger des Vaters genannt. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er in uns all das berührt, was verletzt ist, was verhärtet ist, was verbittert ist, was wehtut, was ängstlich ist. Heiliger Geist, komm, komm und heile mich. Der Prophet Ezechiel hatte diese Quelle des Heiligen Geistes in einer Vision gesehen und er sagte, das ist die Tempelquelle Ezechiel 47,9, weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Ja, bieten wir den Heiligen Geist, dass er uns das Leben schenkt, dass alles belebt, was vielleicht eingeschlafen oder fast ausgestorben war. Er kann es zum Leben erwecken. Ja, er kann alles heilen und er ist der Tröstergeist, den vom Vater gesandt ist. Und wir alle brauchen Trost in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb möchte ich abschließen mit einem wunderschönen Text von Papst Franziskus. Er sagte im Angelus-Gebet vom 7. Dezember 2014: Es ist schon seltsam, doch viele Male haben wir Angst vor der Tröstung, getröstet zu werden. Mehr noch, wir fühlen uns sicherer in der Traurigkeit und Verzweiflung. Wisst ihr warum? Weil wir uns in der Traurigkeit fast als Hauptpersonen empfinden. In der Tröstung dagegen ist der Heilige Geist die Hauptperson. Er ist es, der uns tröstet. Er ist es, der uns den Mut schenkt, aus uns herauszugehen. Er ist es, der uns zur Quelle des wahren Trostes führt, das heißt zum Vater. Und das ist die Umkehr. Bitte, lasst euch vom Herrn trösten. Lasst euch vom Herrn trösten. Amen.
Bei Gott allein kommt mein Herz zur Ruhe. Von ihm kommt mir Hilfe her.
Bei Gott allein kommt mein Herz zur Ruhe. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen in der eucharistischen Anbetung. Vielen Dank Entschuldigung, jetzt stotter ich schon, an Françoise Vater, wir üben das noch, Initiatorin der Schulen der Anbetung. Sie hat uns heute mitgenommen in diese Schule und wir haben besonders auf den Heiligen Geist geschaut. Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Ja, und für alle, die gerne das noch einmal nachhören wollen, das können Sie tun. Bald in der Mediathek von Radio Horeb werden Sie das finden unter www.horeb.org. Und wie immer können Sie natürlich auch eine CD bestellen, auch die ganze Reihe dort bestellen. Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende unter die Arme greifen, weil wir nur von Spende und auch vom Ehrenamt leben. Die Nummer des CD-Dienstes, das ist die 08328 921 120. Ich wiederhole die Nummer vom CD-Dienst 08328 921 120. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.